So, ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind heute in einer sehr interessanten Zeit in vielen Bereichen. Wofür können wir Danke sagen? Es gibt sehr viel. Bevor wir gebetet haben, erwähnt habe, wir sind so materialistisch geprägt, oder? Wir denken, was, wenn ich nicht genug Geld habe, oder meiner Meinung nach zumindest genug Geld habe, dann wofür soll ich danken? Oder wenn ich nicht gesund genug bin, oder so gesund, wie ich mir das wünschen würde, dann wofür kann ich danken? Oder was, wenn ich in den Beziehungen meines Lebens nicht alles so erlebt habe oder erlebe, wie ich mir das wünsche? Wofür soll ich danken? Wofür kann ich danken? Alle diese Dinge sind menschliche Dinge, sind auch gravierende Dinge. Man soll nicht jetzt hier meinen, dass es egal wäre, ob man genug zu essen hat oder genug eben finanziellen Mitteln hat. Es ist auch nicht egal, wie unsere Beziehungen eigentlich sind. Das sind alle Dinge, die bedeutend sind, die wichtig sind. Aber ist das alles, was es gibt in diesem Leben? Könnte es sein, dass wir, da wir in so einer materialistischen Welt, in unserer westlichen Welt leben, dass wir diese materialistische, diese irdische, diese zeitbezogene Realitäten viel zu viel Bedeutung geben und viel zu wenig Bedeutung, viel zu wenig Gewicht in unserem Leben das Spirituelle, das Geistliche geben? Das, was eigentlich über dieses Leben hinaus eigentlich lebt und realistisch ist? Wir haben heute eine Stelle, die diese Stelle hier haben wir, dass wir heute betrachten wollen. Und zwar in Kolosser 1 betet Paulus. Der Apostel Paulus betet. Und deswegen betet er, weil er so dankbar ist für das, was Gott tut und getan hat. Und er betet für die Geschwister in dieser Gemeinde in Kolosse. Er betet, dass der Herr in dieser Geschwister wirkt. Dass sie, wie es in Vers 9 steht, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, das wir Menschen haben. Wir erkennen nicht, was Gottes Wille ist, was Gott tut, was Gott verlangt, wer er ist. Wir erkennen Gott zu wenig. Und er betet dafür. Und Vers 12 und 13 und 14, da schließt er sein Gebet ab, indem er sagt, ich bete für euch, dass ihr dem Vater dankt. So heute wollen wir dem Vater Dank sagen. Wofür? Es steht hier, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben hier drei Hauptbereiche, die ich heute betrachten möchte. Eins aus jedem Vers. Und ich möchte drei Worte heute euch mitgeben. Und ich glaube, ihr könnt diese drei Worte euch wirklich merken. Das erste Wort, das wir betrachten wollen heute, ist eben das Wort Klarheit. Das zweite Wort ist eben das die Wort Freiheit. Und das dritte Wort ist das Wort Reinheit. Okay? Klarheit, Freiheit, Reinheit. Und aus allen diesen Gründen dürfen wir heute Folgendes feststellen. Wir sollten dem Vater zutiefst dankbar sein. Warum? Weil er uns das ermöglicht. Wenn du sein Kind bist, er bietet uns das an. Es ist ein Geschenk, es ist ein Angebot Gottes, das, und er sagt einfach hier, ich gebe dir das. Und hier in Kolosser, Paulus schreibt Menschen an, die dieses Geschenk Gottes angenommen haben, im Glauben einfach akzeptiert haben. Und deswegen kann Paulus schreiben und sagen, ich bete, dass ihr das versteht, was für eine absolute Klarheit, was für eine Freiheit, was für eine Reinheit ihr vom Vater bekommen habt. Und wenn das in uns tief einprägt, tief einsickert und in unserem Herzen wirklich Wurzeln schlägt in Christus, dann sind wir in der Lage, wirklich stark zu sein. Dass wir eben auch das, was davor steht, zu allem standhaften Ausharren und Langmut mit Freuden. Dass in dieser Welt sind viele Dinge, wo wir brauchen Ausharren. Wo wir brauchen Langmut. Und der Herr Jesus gibt uns diesen Grund. Der Vater schenkt uns das in Christus. So lass uns diese drei Dinge heute betrachten. Als erstes, was schenkt uns der Vater? Er schenkt uns, an seinen Kindern, Klarheit. Du sagst, was meinst du mit Klarheit? Na schau, und schauen wir jetzt Vers 12 an. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Klarheit in Bezug auf was? Also, wie Autofahren, dass ich dann an einem nebligen Tag gut sehen kann. Was meint er hier? Das zweite Wort natürlich, das hier an dieser Stelle vorkommt, ist das Wort Erbe. Das Erbe. Ich hatte vor vielen Jahren die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, der in einer sehr, sehr schwer reichen Familie hineingeboren wurde. Und dieser junge Mann, ich schätze, der war so circa 30, sein Vater war richtig schwer reich, Millionär, mehrfacher Millionär. Er ist in diesem extrem reichen Umfeld aufgewachsen. Nur leider, wie es sehr oft vorkommt, waren die Beziehungen auch seines Vaters sehr, sehr durcheinander, sehr kaputt. Und seine Mutter war schon längst vom Vater getrennt. Der Vater hat dann eine neue Freundin bekommen. Und dieser junge Mann hat mir zugegeben, er hatte Angst. Er wusste nicht ganz genau, wie es für ihn weitergehen würde, was sein Erbe angeht. Weil diese neue Freundin, diese junge Freundin, wollte unbedingt heiraten, wollte unbedingt Kinder kriegen. Und er hat sich Sorgen gemacht, was werde ich dann tatsächlich erben von meinem Vater? Jetzt sind diese Sorgen berechtigt. Wenn du Jesus kennst, eigentlich nicht. Ich habe von meinem Vater, der 2015 gestorben ist, so gut wie null Geld geerbt. Geistlich gesehen habe ich Unmengen an Schätzen von meinem Vater geerbt. Warum sage ich hier Klarheit? Wie oft kommt es vor, dass Menschen, mit denen wir heute sprechen, diese Frage stellen, ich weiß wirklich nicht, wie es nach dem Tod weitergeht. Ich bin mir nicht sicher. Wie soll ich wissen, dass wenn ich eines Tages vor Gott stehe, dass er mich annimmt und sagt, du bist mein Kind, du bist ein Miterbe mit meinem Sohn Jesus, du gehörst zur Familie. Paulus sagt, ihr sollt, liebe Kinder Gottes, liebe Christen, ihr sollt dem Herrn danken, dass ihr Erben sind. Von was? Es steht hier in Vers 12, er hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wer sind die Heiligen? Wir reden jetzt nicht von den heiligen Onkel, was weiß ich, der vor 500 Jahren gestorben ist und angeblich irgendwelche Wunder getan hat. Das gibt's nicht in der Bibel. Wer sind die Heiligen? Wir beten keine Heiligen an, wir beten zu keinen Heiligen. Eigentlich, was Paulus sagt, und das kannst du selbst in deiner Bibel nachforschen, wenn er die Heiligen anspricht, er spricht Menschen an, die in Christus errettet sind, die die Heiligkeit Jesu zugeschrieben bekommen haben. Die sind in Christus heilig geworden. Das heißt nicht im Tat, weil du und ich wissen, wie schwach wir sind, wie oft wir Fehler machen, sondern in unserer Position. Er hat uns tüchtig gemacht. Das Wort tüchtig hier kann man auch mit einem anderen Wort übersetzen, und zwar fähig oder qualifiziert. Du erfüllst die Qualifikationen, dass du ein Erbe bist, ein Erbe auch der, also ein Erbe der Heiligen. Dieser Erbe gehört zu den heiligen Menschen im Licht, das Gegenteil von Finsternis. Das hat der Vater uns ermöglicht und gegeben in Christus Jesus, dass wir Erben sein dürfen mit Jesus. Johannes 1, Vers 12 sagt Folgendes: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Wort Anrecht ist ein sehr starkes Wort. Das sind wirklich so wie gesetzlich verpflichtende Rechte. Wisst ihr, was Gott sehr gerne tut? Was der Vater im Himmel uns, seine Schöpfung, uns, seine Kinder, also die Welt gibt? Er verpflichtet sich gerne zu seinem Wort. Er schließt sozusagen Verträge mit uns ab und sagt, ich stehe dazu. Nur, was ist die Voraussetzung? Ihr müsst es annehmen. Nehmt ihr das im Glauben an? Erfülle ich mein Wort, schenke ich euch Rechte, die in der Ewigkeit gelten. Die Initiative geht von Gott aus, nicht von uns. Gott sucht uns, Gott spricht uns an, Gott macht uns tüchtig. Du und ich können nichts machen, um uns tüchtig zu machen. Dieser Mann, den ich damals kannte, der kann nichts ändern, wenn sein Vater mit einer neuen Frau gleich 5 weitere Kinder kriegt und sein Erbe ist nicht mehr 100%, sondern ein Sechstel. Wahrscheinlich immer noch mehr, als was wir jemals in unserem Leben sehen werden, aber es ist völlig egal, es ist nur materielle Sachen. Er kann da nichts machen. Wenn Gott uns Rechte gibt, es ist fix beschlossen. Er steht zu seinem Wort. Er macht uns tüchtig. Er schaut, dass wir diese Qualifikation erfüllen, das notwendig ist. Die Initiative geht von ihm aus. Das Wort tüchtig oder dass er uns eben die Qualifikationen gibt, kommt auch in 2. Korinther 3, Vers 4 vor. Hier steht, sagt Paulus, eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären. Okay? Nicht, dass du und ich irgendwelche Werke getan haben, das uns qualifizieren. Schau Gott, ich habe 100.000 Euro an die Kirche eben gespendet. Darf ich in deiner Erbe auch mit dabei sein? Gott sagt, das ist nicht genug. 1 Million Euro, auch nicht genug. Wie viel? Es gibt, du kannst es nicht kaufen. Es ist unkäuflich. Du bist in deiner Sünden verloren. Du brauchst einen Retter. Ich brauche einen Retter. Wir alle. Wie kann ich eben diese Voraussetzungen erfüllen, die Gott gibt? Römer 3, Vers 23 sagt, wir alle erreichen nicht die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Was ist der Maßstab, das Gott von uns verlangt, dass wir von ihm angenommen werden können? Dass wir besser sind als der Nachbar? Vielleicht ist dein Nachbar wirklich mies. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Aber vielleicht hast du wirklich eine Schurke für als Nachbar, ein richtiger Krimineller. Und du sagst, ja, weißt du, ich bin schon so viel besser als mein Nachbar. Und das würde ich auf keinen Fall abstreiten. Ich sage, das freut mich, bitte nicht da mitmachen. Aber das ist der falsche Standard. Wenn Gott uns eines Tages anschaut, wenn wir vor ihm stehen, wird er nicht fragen, wie heißt dein Nachbar jetzt? Wie schlimm war der? Wie warst du im Vergleich zu ihm? Oder diese anderen Menschen um dich herum, wie waren die? Weißt du, was der Maßstab ist? Die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Vollkommenheit Gottes. Wenn wir uns nicht an unseren Nachbarn messen, sondern an die Vollkommenheit, die perfekte Wahrheit und Reinheit Gottes messen, der nicht lügen kann, er kann nicht mal lügen, der nicht sündigen kann, der jede kleine Abweichung von Sünde als Böses betrachten muss, sonst würde er selbst auch dadurch böse werden. Und wir vergleichen unser Herz mit seiner Heiligkeit und was merken wir? Ich bin nicht qualifiziert. So es ist nicht, wie Paulus hier schreibt in 2. Korinther 3, Vers 4, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären. Es ist nicht möglich, dass wir von uns selbst auch tüchtig wären. Das ist die schlechte Botschaft. Und wir müssen die schlechte Botschaft zuerst mal verstehen, damit wir die gute Botschaft verstehen können. Die freudige Botschaft. Der Grund, warum wir Danke sagen können. Es steht dann weiter hier in 2. Korinther 3, Vers 4, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es uns, aus uns selbst. Das kann man nicht sagen. Wir haben nichts Gutes getan. Vor euch steht ein Sünder, der in eigener Kraft nur Gottes Gericht verdient hat. Punkt. Es ist egal, welche Würdentitel oder welche Positionen oder Doktorate oder keine Ahnung, was jemanden trägt. Wir sind Sünder vor einem heiligen Gott. Und Paulus sagt dann zum Schluss, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Wie auch hier in Kolosser steht, er hat uns tüchtig gemacht. Er hat uns qualifiziert, wie durch Christus. Bist du mit Christus verbunden, dann hast du eine sichere Erbe. Ich möchte es so sagen, du hast dann Klarheit zu 100%. Wie es weitergeht mit dir. 100%. Du brauchst keine Angst mehr haben. Warum? Weil Christus deine Heiligkeit ist. Weil du in ihm, im Sohn Jesus, im Sohn des Vaters bist, in Jesus Christus. Und überleg dir, keine Angst mehr haben zu müssen, wie geht's bei mir weiter nach dem Tod? So viele Menschen heute glauben, die ihr Lehre, die Ideologie, der Atheismus und der Gottlosigkeit und behaupten, dass wenn sie eines Tages sterben, werden sie wie Biomasse einfach wieder aufhören zu existieren, so wie eine Pflanze. Aber denk nach, du bist nicht dein Körper. Du könntest meine Arme und Beine, die Geschwister hier kennen, die sagen das so oft, du könntest meine Arme und Beine abschneiden, ich bin aber immer noch Stan. Obwohl ich nicht mehr gehen und nicht mehr irgendwas tun kann. Das Einzige ist, ich lebe noch trotzdem. Wenn du meinen Kopf abschneidest, dann bin ich tot. Aber ich bin trotzdem immer noch Stern. Mein Körper ist tot, aber meine Seele lebt weiter. Gott hat Ewigkeit in uns hineingepflanzt, sagt uns Prediger. Und Gott will, dass wir sicher sein dürfen, dass wir Klarheit haben können, wie geht's weiter mit mir. So unser erstes Wort ist Klarheit. Hast du Klarheit? Kannst du mit deinem Herzen, in deinem Herzen sagen, danke, lieber Vater, weil ich weiß zu 100% wegen Christus, wie es mit mir weitergeht, sollte ich heute sterben, sollte ich heute in der Ewigkeit eintreten. Gehen wir zum nächsten Punkt dann. Klarheit. Eigentlich wäre das genug, oder? Aber er gibt uns so viel mehr. Das zweite, was wir heute betrachten, ist nicht nur Klarheit, sondern er schenkt uns Freiheit. Freiheit. So, das Wort Freiheit wollen wir eben betrachten jetzt. Und das ist in Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er rettet aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das erste Wort natürlich, das wir hier betrachten müssten, ist das Wort erretten. Er hat uns errettet. Er hat uns errettet, wovon? Er rettet aus der Herrschaft der Finsternis. Herrschaft ist nicht schön. Errettet hier heißt, du bist unter dieser finstere, düstere, hoffnungslose Herrschaft. Die sündhafte Herrschaft dieser Welt, der Gott dieser Welt. Du stehst sozusagen, wie Epheserbrief sagt, dass wir Sklaven der Sünde sind, bevor wir von Christus befreit werden. Keiner von uns möchte Sklave sein, aber du hast das genauso erlebt wie ich. Du nimmst dir irgendwelche gute Ziele vor Augen und sagst, das wäre eigentlich das Richtige zu tun, genau das will ich machen. Und vielleicht schaffst du es ein paar Tage, vielleicht schaffst du es sogar ein paar Monate und dann merkst du noch einmal, oh Mann, bin ich schwach, ich schaff's nicht auf Dauer. Kann nicht mal die guten Ziele, die ich für mich selbst, was ich eigentlich möchte, das erreiche ich nicht einmal. Diese Dinge, was mit den vielen Dingen, die ich tue, die ich nicht mal drüber nachdenke. Herrschaft der Sünde, der Finsternis. Epheser 2, Kapitel 1 bis, also Kapitel 2, Verse 1 bis 3 beschreibt unser Zustand ohne Christus so. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Vor Gott sind wir tot in unseren Sünden, geistlich gesehen. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Wir folgten einfach unsere Lüste, unsere Begierden. Was will ich? Egoismus herrschte in unserem Leben. Was will ich? Ich bin König meines Lebens. Und hier steht dann eben weiter, lebten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir haben auch in dem Psalm dieses Wort Zorn gelesen und manche schrecken sich von diesem Wort ab und sagen, wie kann Gott zornig sein? Das ist ja ungut. Aber die einfache Frage da ist, was soll Gott gefallen haben an das, was böse ist? Soll er die böse Sachen dieser Welt anschauen und sagen, passt schon, ist in Ordnung? Würdest du das von einem Richter als gut empfinden? Irgendjemand bringt dein Ehepartner, Partnerin um. Ein Mörder. Und der Richter oder die Richterin schaut das an und sagt, schlechter Tag habt? Ja, tut mir leid, es war ein schlechter Tag. Passt schon, kann ich verstehen. Nächstes Mal bitte niemand umbringen. Würdest du das als gerecht und gut empfinden? Du würdest sofort sagen, nein, nein. Da muss irgendwas passieren. Es muss Gerechtigkeit hier herrschen. Der hat meine Geliebte umgebracht. Was soll Gott tun, wenn er unsere Sünden anschaut? Wenn er sieht, wie Menschen, die eigentlich Jesus hätte lieben sollen, wegen ihrer Sünden ihn trotz seiner Güte und Gnade, seiner Vollkommenheit, die haben Jesus umgebracht. Und wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir es genauso getan. Weil das in unser Herzen steckt. Das ist, was in unser Herz ist. Der Vater hat uns aber Freiheit von dieser Finsternis, von dieser Herrschaft der Finsternis gegeben. Ich weiß nicht, ob du mal in einer Höhle warst, wo der die Führung geführt hat, sagt, okay, jetzt bleibt alles stehen, bewegt euch nicht, wir machen jetzt das Licht aus. Und dann auf einmal in einer Höhle tief unter der Erde ist Licht ausgeschaltet und du kannst tatsächlich gar nichts sehen. Dieses Bild ist, was Paulus hier unter die Führung des Heiligen Geistes verwendet. Aus der Herrschaft der Finsternis, wo du gar nichts sehen kannst, keine Hoffnung hast, wie findest du dich jemals aus dieser Höhle heraus, wenn du kein Licht hast? Du würdest ganz sicher in dieser Höhle umkommen. Was hat er getan? Er versetzt uns, wo in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wie wir vorher auch in Vers 12 gesehen haben, wir sind Erben der Heiligen im Licht. Klarheit sehen können wir in Christus. Versetzen. Das ist ein einfaches Wort. Versetzt heißt von einem Ort genommen, transportiert, an einen Ort hingestellt. Versetzt. Vielleicht bist du in der Arbeit versetzt worden von einem Bereich zu einem anderen Bereich. Du bist nicht mehr dort, wo du früher warst. Ich hatte eine sehr interessante Erfahrung vor gar nicht so lange, also ein Jahr oder so. Es gibt einen Mechaniker in Groß-Enzersdorf, habe ihn durch andere kennengelernt, ganz netter. Ich war dort, habe mein Auto, mein damaliges Auto reparieren lassen. Und in seinem Werkstätte hat er ein ziemlich großes Terrarium. Also ich schätze, das Ding ist mindestens 1 Meter breit, vielleicht noch größer und 0,5 Meter tief. Und in diesem Terrarium lebt eine richtig, meiner Meinung nach, richtig große Schlange. Und ich habe ihn gefragt, warum hast du eine Schlange in deinem Werkstatt? Was, bist du ein Schlangenliebhaber oder was ist hier der Grund? Und er war ganz nett und hat mir auch eine Antwort gegeben und sagte, weißt du, Mäuse und Ratten können Schlangen riechen. Wenn ich eine Schlange in meiner Werkstätte habe, bleiben die Ratten und Mäuse weg. Und ich muss keine Fallen irgendwo hinstellen. Sie bleiben einfach weg. Sie wollen nicht in der Nähe dieser Schlange kommen. Deswegen habe ich eine Schlange in der Werkstätte. Und ich dachte, okay, wow, das ist ja, das macht Sinn. Das ist wirklich Bio, oder? Also, ist besser als sogar eine Katze in der Werkstätte zu haben. Ich weiß nicht, warum die Mäuse Katzen nicht riechen können, aber keine Ahnung. Tatsache ist, das war der Grund. Aber das ist nicht, warum ich das erwähne. Ihr wisst, wie ein Terrarium ist. Das ist ein geschlossenes Bereich. Die Schlange kann nicht raus. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, da Dinge reinzugeben. Man muss die Schlange futtern. Und das hat der auch gemacht. Da war, als ich mit ihm gesprochen habe, ein ganz niedlicher, nette Maus. Im Terrarium. Ich habe diese Maus angeschaut und es hat tatsächlich gezittert. Richtig gezittert. Warum? Sie liegt auf der Hand, oder? Wenn Mäuse Schlangen riechen können. Die Schlange war ganz gemütlich in einer Ecke zusammengerollt. Aber diese Maus lebt in einem Terrarium mit einer Schlange. Und sie weiß, was Schlangen mit Mäuse tun. Und es hat gezittert. Zwar im Herrschaftsbereich der Schlange, ohne einen Ausweg, ohne die Möglichkeit versetzt zu werden. Jetzt eine Frage, wenn diese Maus reden könnte, glaubst du, hätte diese Maus gesagt, Herr Shelton oder hey du da, hätte auf dem Glas geklopft, hey du da, hey, siehst du mich? Weißt du, wo ich bin? Weißt du, was in diesem Ding lebt? In diesem Terrarium? Hilfe! Und diese kleine Mäuschen, das Mäuschen hätte sicher sich gefreut, hätte ich gesagt, weißt du was? Du, Herr Mechaniker, schau mal weg! Deine Schlange wird heute kein Essen kriegen. Und ich mit meinem großen Hand, wenn ich da reingereicht hätte und dieses Mäuschen gesagt hätte, weißt du, verschwind! Und lass ihn dann laufen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Weil dann kommt die nächste Maus. Und das bringt nichts. Aber was ist der Punkt? Die Maus wusste, ich bin im Herrschaftsbereich der Schlange und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zubeißt. Das ist bei uns Menschen aber immer wieder der Fall. Gott warnt uns in seinem Wort, dass unsere Sünden, die wir begangen haben, die wir auch im Herzen haben, ist nicht nur, dass wir Sünde getan haben, wir sind Sünder. Wir entsprechen nicht die Heiligkeit Gottes. Gott warnt uns. Gott sagt, du befindest dich in einem Terrarium, die Sünde, die Schlange Sünde beißt dich, springt dich um und wenn du nicht versetzt wirst durch meine Gnade, durch Jesus, dann wirst du dafür gerichtet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin heilig und gut und gerecht. Ich kann Sünde nicht akzeptieren. Aber ich habe einen Weg geschaffen, damit du versetzt werden kannst. Ich habe meinen eigenen Sohn gesandt, der für dich am Kreuz gestorben ist, der deine Sünden auf sich genommen hat und in ihm kannst du ein Erbe mit den Heiligen im Licht werden. Ich habe das für dich alles durch meinen Sohn ermöglicht. Jetzt bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen. Du musst es aber annehmen. Und wie oft ist es, wir sitzen wie diese Maus, das war so ein Holzstück drin, so wie ein kleiner Ast, und wir sitzen auf dieser Ast und denken, boah, eigentlich, ich glaube, ich baue hier mir ein Haus. Ich werde hier in diesem Terrarium richtig viel Geld verdienen. Ich werde mich für mich hier in diesem Terrarium einen Namen machen, berühmt werden. Und dann werde ich sagen, das gibt keine Gefahr. Ich bin jetzt schon 2 Tage lang hier und nichts ist passiert. Ich bin schon 3 Tage lang hier und nichts ist passiert. Es wird nichts passieren. Es gibt keine Gefahr. Alles ist in Ordnung. Und dann kommt der Tag. Und wir stehen vor einem heiligen Gott. Und er schaut uns an. Und mit Barmherzigkeit und Traurigkeit sagt er, warum hast du den Ausweg nicht angenommen? Den Ausweg, den ich für dich durch meinen Sohn, weißt du, meinen Sohn, der Jesus von Nazareth, der lebte damals, vor 2000 Jahren von unserer Zeit weg, der lebte in Israel, wahrer Gott, wahrer Mensch, starb an einem Kreuz für dich. Weißt du, wer das war, wenn es ist? Das haben wir dann in den letzten paar Wochen betrachtet. Wir sehen in Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Schaust du Jesus an, dann weißt du, wie der Vater ist. Der Vater ist unsichtbar, aber Jesus kannst du anschauen. Du kannst sein Leben beobachten aus dem Wort. Die Jünger haben gesagt, wir haben ihn sogar berührt. Die Augenzeugen reden von ihm. Er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Der hat die höchste Autorität über die ganze Schöpfung. Und wir sitzen da in dieser verlorenen Zustand. Die Schlange wird irgendwann zubeißen und wir sind verloren für immer, obwohl der Ausweg da ist. Und warum? Weil wir den Ausweg nicht gesucht haben. Ganz anders wie diese Maus. Sie hatte keine Möglichkeit. Aber du und ich, wir haben die Möglichkeit. Und dann, du und ich nehmen diese Möglichkeit in Christus. Und was dürfen wir dann wissen? Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft dieser Finsternis. Ich bin nicht mehr im Terrarium der Sünde. Ich gehöre Jesus. Ich habe seine Gerechtigkeit bekommen. Ich bin frei in Christus von meiner Gefangenschaft zur Sünde und meinem verurteilten Zustand. Was für eine Freude. Was für einen Grund, Gott, den Vater, zu danken. Aber du musst das natürlich annehmen. Und das bringt uns dann zu unser letzter Punkt. Nicht nur haben wir Klarheit, wie es weitergeht in Christus, haben wir Freiheit von der Herrschaft der Sünde und das sichere Gericht Gottes wegen unserer Sünden, sondern wir haben auch eben der Vater schenkt seinen Kindern Reinheit. Es ist nicht schön, Schuldgefühle und uns schuldbewusst zu sein. Es ist nicht schön. Das hast du sicher auch erlebt, so wie ich. Du tust irgendetwas, du weißt, dass es falsch ist, und dann schämst du dich davor. Dein Gewissen, das Gott in dir eingepflanzt hat, die Tiere haben kein Gewissen. Kein Löwe hat jemals sich schuldig gefühlt, weil er irgendein Geselle umgelegt hat und gefressen hat. Oh, ich habe jetzt das arme Tier ermordet. Kein Löwe hat jemals so nachgedacht. Ganz, ganz ruhig. Manchmal können sie sogar die grausamsten Dinge tun und sagen, wie kann ein Gott so ein grausames Welt? Das ist alles Auswirkung der Sünde. Das ist auch ein Beispiel für uns. Dass wenn wir die Möglichkeit haben, aus unserer Sünde errettet zu werden, wenn wir nicht den Ausweg nehmen, werden wir auch grausame Dinge tun, werden wir uns benehmen wie Tiere. Aber Gott hat uns den Ausweg gegeben. Er schenkt uns die Möglichkeit, rein zu sein. Wie sehen wir das? Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir werden versetzt. Wohin? In das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in diesem Reich, in diesem Herrschaftsbereich, haben wir einen neuen Herrscher, einen neuen Herrn. Er heißt Jesus. Und was für ein Herr ist Jesus? Ist er ein Herrscher, der uns kaputt macht, der uns zerstört? Nein, er ist Licht. Er ist Wahrheit. Er zeigt uns den Weg. In ihm, indem wir die Erlösung durch sein Blut haben. Blut ist das Bild, das im Alten Testament und auch im Neuen Testament verwendet wird, um zu zeigen, dass unsere Schuld abgedeckt wird. Dass es bezahlt wird, dass es nicht mehr gilt vor Gott, sondern bereinigt wurde. Die Vergebung der Sünden. Wie viele Familientragödien gibt es heute, wo vor wer weiß wie lange, Dutzende von Jahren, irgendetwas passiert ist. Etwas Schlimmes. Tatsächlich schlimm. Und Vergebung wurde nicht gegeben. Und dann 10 Jahre später, 20 Jahre später, 30 Jahre später, keine Versöhnung. Und hier Mutter, Vater, Kinder, Onkel, Tante, Großvater, Großmutter, wer auch immer da involviert ist, reden nicht miteinander, wollen nicht einmal miteinander Kontakt haben, vermeiden einander. Warum? Warum ist das so? Weil es keine Versöhnung gibt. Niemand ist bereit, das Problem zu bereinigen. Das sind nur menschliche Tragödien. Überlegt euch, wie es ist, nicht im Reinen zu sein vor dem ewigen, allheiligen Schöpfer Gott, der zu Recht unsere Sünden nicht annehmen kann. Und dann erfährst du von Jesus, dass er deine Schuld bezahlt hat, deine Vergebung ermöglicht hat. Er will, dass du aus dieser Herrschaft der Finsternis, der Gottlosigkeit, der Lüge und Betrug und die ganzen Dinge dieser Welt, die absolut Satan-ähnlich sind, dass wir daraus errettet werden. Er hat für uns dafür gesorgt, dass wir befreit werden können. Man erfährt davon, man versteht, diese wunderbare Botschaft darf ich auch annehmen. Das Einzige, was der Herr sagt, ist, bitte nimm es an. Gib zu, dass du das brauchst. Gib zu, dass du im Herrschaftsbereich der Finsternis wohnst. Hör auf zu sagen, na, das ist ein Blödsinn. Ich bin ein guter Mensch. Du bist vielleicht besser als dein Nachbar, das haben wir schon besprochen. Will ich nicht abstreiten. Will der Herr auch nicht abstreiten. Könnte sogar stimmen. Bist du aber so gut wie Gott? Bin ich so gut wie Gott? So heilig wie Gott? Und die Antwort darauf für uns alle ist ganz natürlich, eindeutig, nein. Und das ist unser Problem. Und deswegen ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in ihm, wenn wir seine Vergebung annehmen, können wir rein sein vor Gott. Und der Herr Jesus ist unser Vergebung, unsere Gerechtigkeit. Wenn du das annimmst und erkennst, wie er dich befreit hat, ist das nicht Grund zur Dankbarkeit genug? Absolut. Was für eine Gnade. Nur wir, auch wenn wir Jesus kennen, so oft werden wir abgelenkt und schauen dann wieder die irdischen Dinge an und lassen zu, dass die irdischen Sachen unser Zustand, unser innerlicher Zustand prägen, statt diese geistliche Wahrheiten. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. So, wir sollten dem Vater zutiefst dankbar sein, in allen Bereichen, weil das, was in der Ewigkeit wirklich stimmt, ist, dass wir versetzt werden dürften, durch Jesus Christus, aus der Finsternis im Reich seines Sohnes, aus der Finsternis ins Licht, Vergebung der Sünde, in eine reine Beziehung mit dem Vater leben dürfen, weil er dafür gesorgt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der Tag kommt, früher oder später, wann unser Leben vorbei ist. Wenn wir das Terrarium dieser Welt verlassen, und steigen in der Ewigkeit hinein. Und du kannst Klarheit haben, wenn dieser Tag kommt. Du kannst wissen, dass du Freiheit hast. Und du kannst sicher sein, dass du rein bist in Christus, wenn du in Christus Jesus bist durch Glauben. Das ist alles, was der Herr verlangt. Jesaja im Alten Testament schon sagt Gott, und damit schließen wir ab heute: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Wir wollen miteinander reden. Lass uns logisch miteinander sprechen. Denke bitte, denk. Was sollen wir denken? Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und wenn sie rot sind wie Kameisen, sollen sie weiß wie Wolle werden. Das ist, was Gott uns geben will. Der Vater im Himmel. Der Vater der Lichter. Er will, dass du und ich rein, frei und Klarheit in unserem Leben genießen können. Dafür sollen wir dankbar sein. Und das dürfen wir im Glauben an Christus annehmen. Und deswegen sagen wir auch heute,